das Contact Center Network. Wir geben Orientierung im Kundendialog.
Hallo und herzlich willkommen beim Contact Center Network. Und heute sitze ich virtuell zusammen mit Florian Schümann. Florian Schümann ist Geschäftsführer bei Intercept Solutions. Und ja, Florian, sei herzlich gegrüßt.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Ich würde heute ganz gerne mal etwas philosophisch beginnen, denn ich habe ein Zitat auf eurer Homepage gefunden und dort steht: Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern. Da frage ich mich und vielleicht andere auch, was bedeutet denn das für euer Kernthema Workforce Management?
Ja, Workforce Management ist ja eine ganz spezielle Variante der Personaleinsatzplanung, weil sie auf Prognosen des Kundenverhaltens basiert. Mhm. Deswegen fragt man sich natürlich, wie viele Kunden werden in der Zukunft erscheinen? Was möchten die Kunden? Wie kann den Kunden geholfen werden? Und um das künftige Kundenverhalten zu verstehen, können wir die vergangenen, also historischen Daten analysieren, um zu verstehen, wie die Kunden sich verhalten haben, also bisher verhalten haben. An welchen Stunden oder beziehungsweise an welchen Tagen und Stunden haben sie angefragt? Welche Services haben sie in der Vergangenheit beansprucht? Welche Kommunikationskanäle haben sie bevorzugt? Und wir folgen damit der Stabilitätshypothese, die besagt, dass bestimmte Grundstrukturen in der Vergangenheit und Zukunft unverändert wirken. Kunden sind letztendlich, also Menschen eigentlich, müsste man korrekterweise sagen, darauf aus, Energie zu sparen. Deswegen sind sie träge, deswegen nutzen sie Strukturen und eingetretene Pfade. Und das können wir im Prinzip in die Zukunft spiegeln, um so genaue Prognosen zu erhalten.
Mhm. Okay, und je genauer ich das natürlich auch analysieren kann, umso genauer kann ich dann auch in die Zukunft planen, nehme ich mal an.
Richtig, genau. Also je mehr Mühe ich mir mache, je ausführlicher ich das Geschichtsbuch lese und vielleicht noch ein zweites und ein drittes, desto besser verstehe ich die Vergangenheit und kann daraus Schlussfolgerungen für die Zukunft ziehen.
Okay. Und jetzt sprichst du ja wahrscheinlich mit vielen Menschen und ich denke mal, in jedem Contact Center oder Service Center findet irgendeine Art Planung, Analyse statt, von der du gerade gesprochen hast. Wenn jetzt jemand zu dir sagt, wir sind absolut zufrieden mit unserer Planung, ne, wir dokumentieren das Ganze und wir machen das in Excel. Was sind da so deine ersten Gedanken, wenn jemand von Planung in Excel spricht zum Beispiel?
Ja, absolut nachvollziehbar. Mit Excel habe ich auch gestartet, als ich meine ersten Einsatzpläne gemacht habe. Und wenn jemand zufrieden ist, ist das erstmal super. Was gibt es Schöneres? Und dann sollte man daran auch nicht rütteln.
Mhm. Okay.
Das Problem ist, oder die Herausforderung ist allerdings, das kann man anhand einer kleinen Rechenaufgabe sehr schön verdeutlichen. Stell dir vor, jemand muss 25 Mitarbeiter planen, die drei Anfangszeiten haben, okay. 8 Uhr, 9 Uhr und 10 Uhr und dann vielleicht 8 Stunden arbeiten müssen. Wenn man das jetzt ein bisschen firm ist in Kombinatorik, kann man ausrechnen, dass sich 3 hoch 25 Kombinationsmöglichkeiten ergeben, wie man diese Schichten planen kann.
Okay.
Und das ist eine Zahl von 850 Milliarden Kombinationsmöglichkeiten.
Okay.
Und wenn, ne, und da sieht man schon, wenn die jetzt nicht stündlich anfangen, sondern von 8 bis 10 Uhr viertelstündlich, dann haben wir schon 45 hoch 125 Milliarden möglich, 45 hoch 25 Möglichkeiten. Weiß gar nicht, ob es so viele Nullen gibt. Okay, ich kenne eine Reihe von Nullen, aber ich meine jetzt so rein mathematisch. Mhm. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen ausweitet, 100 Mitarbeiter, 10 Aktivitäten, verschiedene Arbeitsbeginne im 15-Minuten-Raster, landet man ganz schnell bei 33 Millionen hoch 3000. Und das ist schon eine Zahl mit über 22.000 Ziffern. Und das heißt, das kriege ich mit Excel irgendwann nicht erschlagen. Übrigens auch mit keinem Workforce-Management-Tool. Aber einfacher als mit Excel. Und deswegen sind da so natürliche Grenzen gesetzt. Okay. Excel kann man super benutzen für überschaubare Planungsszenarien, so, ich sag immer so bis 20 Mitarbeiter, aber dann wird es schwieriger.
Okay, also was mir erstmal gefällt, ist, dass du sagst, hey, wenn jemand zufrieden ist mit seiner Lösung und wenn die ihm wirklich weiterhilft, dann soll er es gerne belassen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt auch so in der Beratung und im Vertrieb immer der Fall. Auf der anderen Seite sind das natürlich jetzt, was du verdeutlicht hast, auch ja Riesenzahlen, die kaum mehr vorstellbar sind. Ja. Wenn wir dann mal wieder auf eine Ebene zurückkommen, woran kann ich denn als Planer erkennen, dass meine Planung wirklich optimal ist und was brauche ich dafür wirklich?
Ja, letztendlich geht es ja darum, bedarfsorientierte Pläne zu erstellen. Also die Mitarbeiter so zu planen, dass sie, ich sag's mal bildlich, gut in die Bedarfskurve passen. Besser gesagt, die Schichten der Mitarbeiter. Das ist aber aufgrund der genannten Komplexität eine nicht ganz einfache, aber durchaus lösbare Aufgabenstellung. Und wenn man sich jetzt nicht nur mit Kombinatorik beschäftigt, sondern auch mit Statistik, Stochastik, Mathematik, so mit einigen statistischen Maßen, die es da gibt, dann kann man feststellen, dass es da welche gibt, die man sehr gut für die Beurteilung der Planungsgüte verwenden kann. Ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass Planerinnen und Planer tief in die Materie eintauchen müssen. Das machen wir als Anbieter für die Planerinnen und Planer. Aber letztendlich geht es ja darum, dass die Planerinnen und Planer die Abweichung zwischen der Bedarfs- und Besetzungskurve minimieren müssen. Dabei ist aber ja der Bedarf vorgegeben. Also am Bedarf zu drehen würde ja bedeuten, an den Kundenbedürfnissen vorbei zu agieren. Also muss man die Besetzung optimieren. Also man kann sagen, es ist erforderlich, die Lage der Schichten so zu bestimmen, dass die Abweichung minimiert wird. Und wir benutzen dafür eine einzige Kennzahl. Das ist ein Planungskoeffizient, so nennen wir das, anhand dessen man die Planungsgüte beurteilen kann. Das heißt, ich darf mal auch ein bisschen Eigenwerbung machen, wer mit unserer Software arbeitet, guckt auf eine Zahl, so ähnlich wie auf dem Tacho, wenn ich Auto fahre. Und je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Planung, ganz im Gegensatz zum Tacho, wie ich persönlich finde. Da habe ich es eher mit
großen Zahlen, mit
dreistelligen, genau, richtig.
Okay.
Notwendig ist also, wenn man so will, ein professionelles Workforce-Management-Tool, das in der Lage ist, wie beschrieben vorzugehen, also die Planungsgüte anhand einer oder vielleicht weniger Ziel- und Steuerungsgrößen anzuzeigen. Und da gibt's nicht viele, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Tabellenkalkulationsprogramme sind dann natürlich außen vor, da kriege ich das kaum modelliert.
Okay. Jetzt geht's aber ja nicht nur um Erreichbarkeit, ja, oder dass genügend Mitarbeiter am Platz sind, ne, je nachdem, welches Anrufvolumen ich zu welcher Tageszeit habe. Da geht's noch um viel mehr. Das heißt, welche Auswirkungen, also positive Auswirkungen, hat denn jetzt ein richtig individuell abgestimmtes Planungstool auf mein Tagesgeschäft, jetzt zum Beispiel als Teamleiter oder als Centerleiter?
Ja, natürlich. Das ist ganz wichtig, was du da ansprichst. Workforce Management ist eben nicht nur Planung, sondern auch die Steuerung des Tagesgeschäfts. Letztendlich geht es ja darum, vier Dinge in Einklang zu bringen, nämlich immer die richtige Anzahl von Mitarbeitern zur richtigen Zeit mit den richtigen Qualifikationen am richtigen Ort verfügbar zu haben. Das plant man 4 Wochen vorher oder manche Kunden 8 Wochen, manche Kunden 1 oder 2 Wochen vorher. Aber dann kommt natürlich der Tag der Abrechnung. Das heißt, ich muss erstmal die Planung auf diese Art und Weise sicherstellen. Und wenn nur einer dieser 4 Bausteine fehlt, also richtige Anzahl, richtige Qualifikation, richtige Zeit, richtiger Ort, geht die Planung nicht auf und das Tagesgeschäft funktioniert nicht. Denn es nützt ja nichts, wenn ich die richtige Anzahl von Mitarbeitern mit den richtigen Qualifikationen am richtigen Ort, aber nicht zur richtigen Zeit verfügbar habe, sondern nachts beispielsweise, dann nützt die Planung ja nichts. Also wenn einer dieser Zacken aus der Krone fällt, dann geht die Planung nicht auf und das Tagesgeschäft funktioniert nicht. Und tatsächlich zeigt meine mittlerweile 25-jährige Praxiserfahrung mit Workforce Management, dass es keine 2 vergleichbaren oder identischen Planungsszenarien gibt. Und deswegen ist es ganz wichtig, finde ich, dass ein Planungstool individuell auf das Planungsszenario abgestimmt wird, konfiguriert wird oder sogar per Individualprogrammierung angepasst wird. Das ist die Grundvoraussetzung, wie du sagst, dass man ein abgestimmtes Planungstool für erfolgreiches Workforce-Management hat.
Das heißt, diese vier Rahmenfaktoren, die du gerade erwähnt hast, die sind wahrscheinlich überall da, ja, letzten Endes. Aber jetzt die kleinen Stellschrauben, ich sag mal, was ist jetzt wirklich wichtig? Da triggerst du natürlich bei mir als im Bereich der Kommunikation, Vertriebstraining, gerade die Qualifikation an, ja. Und da kann es ja auch wirklich sein, dass wenn ich diesen Aspekt jetzt besonders berücksichtige, weil er wichtig ist, dass dann mein Workforce Management, was ja erstmal auch ein Kostenfaktor ist, mir auch richtig, Geld bringen kann, ja, wenn ich wirklich optimal hier auch die Leute einsetze, die jetzt hier an diesem Ort zu dieser Zeit auch wirklich wichtig sind.
Absolut, absolut. Natürlich kosten auch Workforce-Management-Tools etwas, aber letztendlich muss man das wie alle Investitionen natürlich unter dem Aspekt betrachten, welchen Payback bringen sie mir. Und gerade wenn wir jetzt über die Qualifikation der Mitarbeiter sprechen und den gezielten Einsatz dieser Qualifikation kann ich natürlich nicht nur das, sondern wir kommen immer auf diese vier Punkte zurück. Wenn ich die optimiere, dann kann ich eben auch ein Payback erreichen. Also Workforce Management ist ein Kostenfaktor, ja, aber ein vergleichsweise geringer, wenn man sich die Budgets anguckt für ACD-Anlagen und andere wichtige Tools, dann ist das ein vergleichsweise geringerer Kostenfaktor. Und eigentlich vernachlässigbar. Aber eigentlich erstaunlicherweise wird da doch immer sehr auf den Cent geschaut. Das ist aber, glaube ich, die falsche Herangehensweise, weil kleinere Optimierungen bereits mit der Reduktion des Personaleinsatzes einhergehen können. Und selbst wenn wir geringfügige, konservative Schätzungen anlegen, 5% Personalkostenersparnis, habe ich einen schnellen Payback eines Workforce-Management-Tools. Ich habe nur ein kleines Rechenbeispiel, nur mal so, das ist ganz schnell gedacht. Stell dir vor, jemand hat 100 Agenten, die pro Jahr 30.000 Euro Arbeitgeberkosten verursachen und davon kann man 5% einsparen. Dann bin ich schon bei 150.000 Euro Ersparnis pro Jahr, wenn es dann auch wirklich zu geringere Liquiditätsabfuhr führt, also das auch wirklich nicht abfließt, dieses Geld. Und dann hat sich ein Workforce-Management-Tool bei dieser Größenordnung ja schon nach einem halben Jahr amortisiert. Nicht?
Okay.
Und erst recht, wenn man Lösungen mietet, Pay-per-Use-Varianten, dann fällt das nicht ins Ich wundere mich manchmal, dass dann gefeilscht wird über 100 Euro pro Monat, die so die Nutzung eines Workforce-Management-Tools kostet. Das Aha-Erlebnis, das ich mal hatte, das liegt schon ein bisschen zurück. Da wurde ich durch ein Service Center geführt von einem großen deutschen Energiekonzern und die haben geprahlt, wie teuer diese Nussbaum, wie heißt es an den Wänden, diese Paneele waren und handgebürstete Rahmen um die Warteschlangenanzeige und das Feinste vom Feinsten. Aber ein Workforce-Management-Tool, da wird dann aber schon so sehr, sehr mit einem spitzen Bleistift gerechnet. Vielleicht ist das auch eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber man kann sehr schnell durch Verbesserung der Planungsgüte auch die Refinanzierung seines Workforce-Management-Tools erreichen.
Na gut, ich sag mal, das ist ja auch die Aufgabe von dir und deinen Mitarbeitenden, das dem Kunden einfach zu zeigen. Ich glaube einfach, das ist im ersten Moment vielleicht nicht so ersichtlich und für jemanden, der nicht so tief drin ist wie ihr oder wie du im Speziellen jetzt, vielleicht jetzt auch nicht so klar. Deswegen denke ich mal, am Ende ist es tatsächlich so, wir müssen es letzten Endes auch verkaufen. Verkaufen müssen wir ja auch an die Mitarbeitenden, wann sie jetzt arbeiten sollen, wollen, dürfen, müssen. Ich sag mal so, wir Menschen, wir werden ja nicht so gerne verplant, ne? Also so von anderen. Ja. Und wie kann ich denn heute als Mitarbeitender Einfluss nehmen auf meine Planung, wie ich verplant werde? Gibt es da mittlerweile Self-Service? Kann ich das selbst einstellen? Oder wie läuft das zum Beispiel jetzt in eurem System?
Genau so läuft das. Tatsächlich, viele Menschen werden nicht gern verplant. Es gibt aber auch Menschen, die gern verplant werden, die also einfach Vorgaben brauchen, Orientierung, Halt. Das muss man auch sehen. Es ist immer die Mischung, weil es einfach keine zwei identischen Menschen gibt. Aber die Tendenz geht schon dahin, dass die Menschen selbstbestimmt ihre Arbeitszeiten und übrigens auch Arbeitsorte bestimmen möchten. Und ich glaube, wenn wir jetzt, ich glaube, wir mögen es alle kaum noch aussprechen, uns kommt es aus den Ohren raus, aber wenn Corona uns etwas gezeigt hat, dann wie gut es auch funktioniert, flexibel Arbeitszeit und Arbeitsorte angeht, zu agieren. Davon können Unternehmen profitieren, aber ich glaube, viele Mitarbeiter haben festgestellt, wie gut das ist, sein Leben auszubalancieren, also die Arbeitszeit und die Freizeit auszubalancieren. Da gibt es auch einen schönen Begriff. Menschen wünschen eine hohe Life Domains Facilitation. Finde ich, klingt erstmal gut.
Ja.
Was sind Life Domains? Das sind so Dinge wie Beruf und die Fahrten dorthin. Das ist natürlich die Zeit, die man mit der Familie, Hobbys, Freunden verbringen möchte, die man an der Steilwand hochklettert mit den kleinen Fingern oder sich in seinen Oldtimer setzt, etc. pp. Mhm. Was bedeutet Facilitation? Erleichterung, also Life Domains Facilitation. Es geht letztendlich also darum, diese vielen Life Domains bestmöglich auszubalancieren, damit dieses eine Leben, das man hat, dieses eine sehr kurze Leben, sich möglichst gut anfühlt. Und da unterstützen wir unsere Kunden und deren Mitarbeiter. Und man kann da tatsächlich, weil du das vorhin ansprachst, fast ein bisschen drüber philosophieren. Es gibt nämlich auch so habe ich das Gefühl, wenn ich mir die Generation Z angucke beispielsweise, das sind die, wenn ich jetzt richtig liege, ab 1990 Geborenen, da gibt's ein ganz anderes Wohlstandsdenken, einen anderen Wohlstandsbegriff, der über den materiellen Wohlstand hinausgeht. Und das ist zum Beispiel der Zeitwohlstand. Und ich habe selbst in Bewerbungsgesprächen festgestellt, dass die Leute sagen, wie jetzt 40 Stunden? Also das war jetzt eigentlich nicht so meine Vorstellung. 30 Wochenstunden, das ist eigentlich so das, was ich mir vorstelle. Und wie gesagt, die Generation Z bevorzugt oder hat ganz andere Präferenzen. Und wer weiß, wie das mit der Generation Alpha wird, also den ab 2010 Geborenen. Ja. Und noch ein zweiter Punkt, es gibt diesen Zeitwohlstand, aber auch sowas wie Raumwohlstand. Also selbst zu bestimmen, wo befinde ich mich, wo verbringe ich mein Leben. Also wir haben jetzt ein Spannungsfeld aus drei Dingen oder ein Wohlstandsbegriff, der sich aus drei Komponenten zusammensetzt. Materieller Wohlstand, Raumwohlstand und Zeitwohlstand. Und das können wir mit unserer Software tatsächlich realisieren. Schon übrigens traditionell vor Corona. 10 Jahre vor Corona haben wir unseren Algorithmus so programmiert, die Fuzzy Satisfaction Heuristik, so heißt der Algorithmus, dass die Wunscharbeitszeiten der Mitarbeiter im Vordergrund stehen. Das heißt, die Mitarbeiter, du fragtest eben nach Self-Service, die geben ihre Wünsche ein, die werden erstmal erfüllt, dann wird geguckt, ist die Bedarfsdeckung gut und wenn nicht, dann wird fein justiert. Aber das Faszinierende daran ist, dass die selbstorganisationalen Kräfte in größeren Ansammlungen von Menschen, und das ist ja in Service-Centern in der Regel der Fall, dazu führen, dass der Bedarf bereits sehr gut eingehüllt wird, sodass man im Prinzip noch fein justieren muss. Das ist eigentlich eine visionäre Idee aus der Perspektive von 2000, also im Jahr 2000, als die Grundlagen für diesen Algorithmus gelegt wurden. Also letzter Satz, eigentlich verkaufen wir New Work und das aus Überzeugung. Unsere Algorithmen basieren auf der Idee, dass Arbeit nicht alles ist, aber ohne Arbeit alles nichts ist und letztendlich eine bessere Arbeitswelt unsere Vision ist. Und Lösungen bieten wir tatsächlich an.
Das ist schön. Ich denke mal jetzt, du hast jetzt das Thema Lockdown angesprochen, die letzten Monate.
Ja.
Man darf ja auch bei all dem, was wir nicht gebraucht haben und was wirklich auch schrecklich war, sagen, was lehrt uns das Ganze? Und ich denke mal, der Fokus auf das Thema Leben und wie möchte ich leben und arbeiten und wo, das war jetzt zwangsläufig erstmal wieder ein Thema. Und ich denke mal, wenn sich Unternehmen damit auseinandersetzen, gerade in diesen Sparten, wo ja auch mobiles Arbeiten, möglich ist, wie zum Beispiel im Service oder im Vertrieb, dann ist das eine schöne Sache. Setzt natürlich auch, hast du ja auch gesagt, ein gewisses Menschenbild und Unternehmensleitbild voraus, was das letzten Endes dann auch berücksichtigt. Aber es ist mir wieder schön, wenn Technik, finde ich so, der gerne mit Technik arbeitet, aber absolut kein Crack ist jetzt, was das angeht, der immer wieder auch merkt, wie Technik uns helfen kann, einfach bei unseren Werten und Grundbedürfnissen darauf einzuzahlen und das wirklich als Unterstützung zu sehen und nicht als Feind, wie es oftmals auch angesehen wird. Und ich denke mal, wenn wir da Mitarbeitenden Möglichkeiten geben können, das einfach auch die persönliche Motivation und das Wohlfühlen zu steigern, ist das eine schöne Sache. Ihr sitzt in Deutschland, ihr seid ein deutsches Unternehmen. Wenn ich jetzt als Kunde mit euch in Kontakt bin, in der Akquise, in der Beratung oder dann einfach auch in der Zusammenarbeit, wie spüre ich das, dass ihr in der Nähe seid?
Ja, wir sind ein deutsches Unternehmen, sogar ein hamburgisches Unternehmen. Mhm. Also im Prinzip in Hamburg und Europa zu Hause. Also, dass wir in Deutschland sind, ist Zufall und darauf bilden wir uns jetzt nichts Besonderes ein. Ich will es ein bisschen so umschreiben, mit dem Soziologen Niklas Luhmann zu sprechen. Der würde das ungefähr so erklären, wie ich finde, sehr interessant. Wir Menschen sind Mängelwesen und deswegen, also die Tiere haben schärfere Zähne, stärkere Muskeln, die sind schneller, haben Fell. Wir sind, wenn wir nackt in der Natur rumlaufen, im Prinzip sehr anfällig. Mhm. Und darum versuchen wir die Komplexität der Umwelt zu reduzieren und Routinen zu schaffen und Funktionen zu schaffen, Inseln der Verlässlichkeit zu schaffen, so dass wir nicht jeden Morgen neu überlegen müssen, Mensch, wo kriege ich denn jetzt mein Frühstück her, sondern das steht halt im Kühlschrank oder sonst wo, in der Müsli-Schachtel. Und so entwickeln Gesellschaften Funktionen und Systeme als Klammer von Funktionen, in denen also viele Strukturen gebildet werden, die Systeme sind operational geschlossen und zwischen den Systemen oder den Teilsystemen gibt es strukturelle Kopplungen und so weiter. Und solche Systeme sind beispielsweise die Wirtschaft, der juristische Bereich oder die Wissenschaft. Und in jedem dieser Systeme gibt es Codes. Die Wirtschaft denkt in Codes von Umsätzen und Kosten. Die Jura, ja. Also die Jurisprudenz, Prudenz in gesetzlich oder ungesetzlich, die Wissenschaft in wahr oder falsch. Und eine Gesellschaft ist mehr als eine Ansammlung von Menschen und Teilsystemen, sondern was Gesellschaften tun, ist kommunizieren, also Codes zu verwenden. Und das ist eben auch sozusagen auf da, wo es sich Menschenansammlungen gebildet haben, zum Beispiel in unserem Gebiet, das wir Deutschland nennen oder einem Gebiet, das sich England nennt, da sind Codes entstanden über die Jahrtausende. Und wir verstehen einfach den Code, weil wir hier aufgewachsen sind, von Deutschland. Da gibt's halt Spezialitäten. Ich denke mal so an Betriebsrat und an solche Dinge. Mhm. Ne? Das muss ein Anbieter natürlich gerade in diesem Bereich auch verstehen. Und deswegen haben wir, weil wir diesen Code sprechen, glaube ich, einfach einen Vorteil gegenüber insbesondere den Wettbewerbern aus dem internationalen Bereich. Es ist schwierig, wenn amerikanischer Experte für Workforce Management hierher kommt, dem zu verklickern, was hier in Deutschland Phase ist, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, wenn die gar nicht verstehen, was Betriebsräte eigentlich wollen, die Sprache nicht sprechen und aber glauben, weil sie woanders herkommen, uns hier beglücken zu können und so weiter. Ich glaube, dass wir einfach die Pains and Gains hier in den Breiten ganz gut verstehen und verinnerlichen und deswegen sozusagen die Sprache sprechen, die Codes verstehen und deswegen einfach für unsere Region hier, sagen wir mal, DACH, eine passende Lösung anbieten können.
Also zuerst mal, das ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden, also ich hab selten es erlebt, dass jemand die Systemtheorie von Niklas Luhmann so praktisch praxisnah darstellen kann. Ja. Also wenn man Luhmann liest und ich habe ihn gelesen, dann versteht man erstmal gar nichts. Und die Kunst ist ja dabei zu sagen, wie verläuft es mit diesen Netzwerken und mit diesen Zusammenhängen, Verflechtungen und mit den Codes. Also erstmal danke dafür. Sehr gerne. Und das denke ich ist ja auch das erlebe ich auch jeden Tag im Grunde, dass meine Kunden sagen, wir fühlen uns nicht verstanden und die Anbieter haben die Augenhöhe nicht. Die kommen jetzt nicht aus der Region, nicht unbedingt, aber die verstehen nicht so ganz, wie wir ticken als System. Die wollen uns aber helfen und da ist die Frage, können die uns wirklich gut helfen, wenn sie da diese Regeln, diese Codes nicht ganz verstehen. Ich hatte das jetzt gemerkt beim Thema online, ja, dass deutsche Unternehmen ganz andere Prozesse in Gang gesetzt haben, bis wir überhaupt mal in der Lage waren, eine Videokonferenz oder ein Online-Training zu halten. Da habe ich mit anderen Unternehmen, die aus anderen Regionen kommen, da habe ich schon 5 oder 6 Seminareinheiten durchgeführt. Das ist keine Anklage, aber ich denke mal, so wie ihr es sagt, das Verständnis für den Kunden zu haben, seine Welt zu verstehen, ist, glaube ich, ein ganz großer Wettbewerbsvorteil. Und da macht es durchaus Sinn. Du hattest auch in einem unserer Gespräche, ich weiß gar nicht mehr wann, das Thema Schwarmintelligenz jetzt. Ja. Bleiben wir so ein bisschen auf der Ebene ins Spiel gebracht. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du gesagt, das hat auch einen Einfluss auf eure Produktentwicklung.
Ja.
Wie bin ich
da
als Kunde integriert, was das Ganze angeht?
Ja, das ist ein faszinierendes Phänomen, wie ich immer finde. Im Kleinen kann man das ja so bei Günther Jauch und Wer wird Millionär sehen, wenn der Publikumsjoker gezogen wird, wobei das weniger mit Schwarmintelligenz, sondern wahrscheinlich eher so mit Schwarmerinnerungsvermögen zu tun hat. Aber das Phänomen an sich finde ich sehr interessant. Ich will das mal so umschreiben. Unser Schwarm sind eigentlich unsere Kunden. Und da wir unsere Workforce Management an die Bedürfnisse der Kunden anpassen, also auch programmieren. Wir sind nur am Programmieren und am Anpassen unserer Software an Kundenbedürfnisse, bedeutet das ja letztendlich, dass das gesammelte Know-how unserer Kunden, und die Kunden sind die besten Marktforscher und Produktentwickler, weil die sich auskennen, weil die auch beim Wettbewerb waren, die waren woanders auf der Welt und haben so viele Informationen und Eindrücke und Ideen, und das alles fließt systematisch in unsere Software ein. Was Besseres kann es ja eigentlich gar nicht geben.
Ja.
Und daher ist unsere Software immer know-how-technisch auf dem aktuellsten Stand. Und das verschafft uns natürlich einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber vor allen Dingen den Marktbegleitern, die Standardlösungen anbieten. Aus der Box, wo man halt zubuchen kann oder wieder wegklicken kann, aber sich im Prinzip davon verabschieden, individuell auf die Kunden einzugehen.
Okay.
Und bei uns profitieren auch die Kunden voneinander, denn wenn jetzt ein Kunde eine Zusatzprogrammierung beauftragt und bezahlt, steht das den anderen Kunden automatisch zur Verfügung. Und so kann man uns Intercept so als Entwickler und User Community verstehen, die sich um uns herum geschart hat und sich gegenseitig bereichern.
Mhm.
Und ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, dass wir nach agilen Methoden arbeiten und unser Anforderungsmanagement, unser Requirements Engineering und die Softwareentwicklung entsprechend so betreiben, dass die Kunden im Fokus aller Handlungen, aller Entwicklungen stehen, und das zahlt sich am Ende für die Kunden und damit auch für uns aus.
Vielen, vielen Dank. Das war jetzt, wenn ich mich, ja, wie lange haben wir jetzt? Fast eine halbe Stunde zurückerinnere. Da haben wir mit ganz großen Zahlen angefangen, ja, mit ganz, ganz vielen Nullen an Algorithmen bei dem Thema. Und jetzt sind wir ja tatsächlich bei Kunden, die gemeinsam mit euch arbeiten, auf Augenhöhe, um Probleme zu lösen und das vielleicht auch, ja, was uns die letzten Monate gezeigt haben, bestimmt auch der richtige, bestimmt der richtige Schritt, egal was man tut. Ich habe noch ein anderes Zitat auf eurer Homepage gefunden, mein Gott. Und zwar, die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden will. Ich habe das Gefühl, ihr seid neugierig, du bist neugierig. Und das ist nett gemeint, ihr gebt euch nicht mit dem zufrieden, was ist, auch wenn das schon verdammt gut ist und wenn die Kunden zufrieden sind. Und ja, ich glaube, diese Neugier ist jetzt auch gerade wichtig, was die Zukunft angeht. Vielen Dank dafür, und alle die, die jetzt zugehört haben und neugierig geworden sind, die finden in den Shownotes natürlich alle Möglichkeiten, dich und euch zu kontaktieren, mit euch ja Codes auszutauschen, um im Sprachduktus zu bleiben. Ja. Hat mich heute super gefreut, auch diese Bögen geschlagen zu haben und trotzdem am Thema geblieben zu sein. Und ja, wir geben Orientierung im Kundendialog und das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen eine kleine Schleife, die man nicht so erwartet, die einem dann aber hilft. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und dass du heute dir die Zeit genommen hast, lieber Florian.
Ja, vielen Dank auch. Einstein hat sogar gesagt, ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. Dafür kann man sich da ja eine Scheibe davon abschneiden. Vielen Dank für die Teilnahme an dem Podcast.
Schlusswort. Vielen Dank. Tschüss, mach's gut.
Tschüss.